Wir hören auf die Lesung aus 2. Korinther 13 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Überschrieben mit Aufforderung zur Selbstprüfung. Das ist nun das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Entsprechend dem Grundsatz, jede Sache soll aufgrund der Aussagen von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Ich habe euch schon früher gewarnt, bei meinem 2. Besuch, und warne euch jetzt noch einmal, diesmal aus der Ferne. Und zwar gilt meine Warnung denen, die bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen haben, und auch allen anderen. Wenn ich dieses Mal komme, werde ich keine Nachsicht üben. Ihr selbst fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus, in dessen Namen ich auftrete, auch wirklich durch mich spricht. Nun, ihr werdet sehen, Christus verhält sich euch gegenüber nicht so, als wäre er schwach, sondern er weist unter euch seine Kraft. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde, doch jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir durch Gottes Kraft auch Anteil an seinem Leben. Und das wird sich an unserem Verhalten euch gegenüber zeigen. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Wenn ihr sie aber besteht, dann, so hoffe ich, werdet ihr auch erkennen, dass wir ebenfalls nicht unbewehrt sind. Im Übrigen beten wir zu Gott, dass ihr euch nichts zu Schulden kommen lasst und wir nicht wie angekündigt streng durchgreifen müssen. Wir hätten dann zwar nicht bewiesen, dass wir glaubwürdig sind, aber darum geht es uns auch gar nicht. Worum es uns geht, ist, dass ihr tut, was gut und richtig ist. Selbst wenn es dann so aussieht, als wären wir den Nachweis unserer Glaubwürdigkeit schuldig geblieben. Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Deshalb ist es uns eine Freude, schwach zu sein, wenn nur ihr stark seid. Und genau das ist es auch, worum wir beten, dass ihr euch zurechthelfen lasst. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich euch das alles schreibe. Solange ich noch in der Ferne bin, ich möchte, wenn ich komme, nicht streng durchgreifen müssen. Die nötige Vollmacht dazu hätte ich ja, aber der Herr hat sie mir zum Aufbauen und nicht zum Niederreißen gegeben. Und nun die letzten 3 Verse, die auch heute der Predigttext sind. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen.
Es war nicht ganz so sanft, oder? Andere Eindrücke, die ihr noch habt? War es aufbauend, ermutigend? Zurechtbringen? Das ist ein ganz tolles Wortspiel, das da gerade fiel. Zurechtbringen, es muss sich was ändern. Aber zurecht helfen, eine Hilfe, dass es gut wird. Und für mich atmet dieser Text auch, dass der Paulus Hoffnung hat, dass das etwas wird. Paulus hat in Vers 9 und 10, 2. Korinther 13, 9 und 10, geschrieben, wir beten um eure Zurechtbringung oder dass ihr vollkommen werdet, dass ihr auferbaut werdet. Darum beten wir. Und ich habe, und zwar mit der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Ja, darum geht's. Wenn Paulus jetzt noch Schlussermahnungen macht, dann ist das, um aufzubauen. So wie ein Haus aufgebaut wird und nicht einreißen. Unser Predigttext heute sind die letzten drei Verse, 2. Korinther 13, 11 bis 13. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da kommen erstmal hier in Vers 11 fünf Aufforderungen, die der Paulus hier ans Ende des Briefes stellt. Und die erste ist, freut euch. Ist komisch, oder? Jetzt freu dich doch mal. Kann man denn auffordern, sich zu freuen? Und das erleben wir immer wieder durch Altes wie Neues Testament, immer wieder die Aufforderung, freut euch. Warum? Kann es sein, dass wir das vergessen manchmal? Wie viel Grund zur Freude da ist. Da ist so viel negativ im Leben. Und manchmal läuft es ja auch wirklich nicht gut. Und dann fahren einem irgendwo die Geschwister hier in der Gemeinde noch an den Karren und die Kinder toben daheim rum und was alles so ist und meinen Job verliere ich auch noch. Das sind alles keine Kleinigkeiten. Wisst ihr, wo diese Aufforderung freut euch bei Paulus am deutlichsten kommt? Philipperbrief. Welche Situation hat der Paulus? Er ist im Gefängnis. Und dann schreibt er von Freude. Philipperbrief ist der Brief der Freude. Da sitzt er im Gefängnis und sagt den anderen, freut euch alle Wege. Und ich glaube, gerade wenn du so wie er im Gefängnis bist, deines Glaubens willen, dann musst du dich auch daran erinnern. Welchen Grund habe ich eigentlich zur Freude? Woran kann ich mich festhalten? Was bringt mein Herz wieder zum Jubeln mitten in dieser schweren Situation? Ich glaube, dass alle diese Aufforderungen, die hier stehen, auch ein Rückblick sind auf den Brief, den wir jetzt längere Zeit miteinander gemacht haben. 2. Korintherbrief, aber auch 1. Korintherbrief. Und ich fange mal an mit 1. Korinther 12, 26. 1. Korinther 12, 26. Da heißt es, wenn ein Glied, also ein Gemeindeglied, wenn jemand hier von uns leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle mit. Ihr Lieben, das ist was, was ich manchmal übersehe. Was Gott Großes im Leben von jedem von euch tut, manches Mal im Alltag, dass man es kaum merkt, aber Gott wirkt, ja, da möchte ich mich doch mitfreuen, das darf ich doch nicht vergessen, oder? Ein Grund zur Freude, wie Gott keinen von uns aufgibt, sondern an jedem arbeitet, tröstet, stärkt, wunderbar, freut euch mit jedem anderen Gemeindeglied. 2. Korinther 7, Vers 4, da schreibt Paulus, ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Ich glaube, das ist ein geistliches Geheimnis. Wie du wirklich vom Gott allen Trostes, 2. Korinther 1, Vers 3, mitten in dem ganz Schweren, nicht nur seinen Trost erfährst, sondern er dir auch eine Freude ins Herz gibt, die richtig überfließend ist. Wenn ich das sage, denke ich, eigentlich kann ich da nicht mitreden. Im Vergleich zu dem, was uns im 2. Korintherbrief aus dem Leben des Paulus begegnet ist, oder? Also wenn man diese ganze Liste nimmt, die er aufzählt, was er erlebt hat im Dienst, und dann redet er von Freude. Wie heißt das neudeutsch? Das ist authentisch. Das ist echt. Das ist nicht nur so daher gesagt. Das ist durchlitten und durchkämpft und durchlebt. Und das ganze Schwere ist durchbrochen und sein Herz ist erfüllt von Freude. Und die spürt man ihm auch in diesem 2. Korintherbrief ab. 2. Korinther 7, Vers 9. Keine Angst, ich mache nicht einen ganzen 2. Korintherbrief. Aber es gäbe sehr viel, was man machen könnte. 2. Korinther 7, Vers 9. Da heißt es, jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße, zur Umkehr betrübt worden seid. Der Paulus hat eine Aufgabe hier im 2. Korintherbrief, die möchte ich nicht haben. Es fällt mir schon schwer, einen anderen Christen zu ermahnen, wenn er in Sünde gefallen ist. Ich finde es sehr, sehr unangenehm, das tun zu müssen. Aber er muss noch dafür ermahnen, dass sie ihn attackiert haben. Das ist eine ganz blöde Situation. Er muss sie betrüben. Ist ja nie angenehm, wenn du gesagt bekommst, also das, was du mit dem Paulus gemacht hast, das ist schlicht Sünde vor Gott und du musst umkehren. Das macht traurig. Aber der Paulus sagt hier, meine Freude ist, dass diese Traurigkeit nicht das Eigentliche ist, sondern dass diejenigen umgekehrt sind, bereut haben, das vor Gott bekannt haben, in Ordnung gebracht haben und hoffentlich auch mit dem Paulus ins Reine gekommen sind. Nicht alle, das lesen wir im Brief auch, aber doch offenbar einige. Freude darüber, dass Menschen von ihrer Sünde umkehren. Ich möchte nur noch eine Stelle nennen. Eigentlich könnte man da noch lange, lange weitermachen. Ihr könnt es euch dann ja auch im Internet runterladen, wenn ihr wollt. Eine Stelle, die ich ganz besonders finde, ist immer wieder die Freude über Gottes Wort, an Gottes Wort. Ich hatte einen Professor in meinem Studium, der war im Zweiten Weltkrieg als Soldat und er hatte nicht viel dabei. Aber er hatte glücklicherweise, so seine Aussage, sein Neues Testament dabei. Und das begleitet dich dann durch die Schlacht und alles, was so im Laufe der Jahre ist. Und Grund zur Freude an Gottes Wort, das ist dann so wie in Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Warst du heute schon auf Beutezug? Hier mit Gottes Wort? Ich hoffe sehr, dass jeder schon auf Beutezug war und den ganzen Tag auf Beutezug auch immer wieder geht. Da ist so viel zu entdecken. Psalm 112. Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. So richtig Freude über Gottes Wort, über das, was Gott geboten hat, denn es ist gut. Es ist gut, was da steht. Ich stelle mir den Paulus im Gefängnis so vor, dass er Altes Testament natürlich dabei hat. Das ist seine Bibel. Und die stärkt ihn und die bringt ihm Freude, denn da geht es um Gott. Zweite Ermahnung oder zweite Hilfe, die Paulus hier schreibt. Immer noch Vers 11. Lasst euch zurechtbringen. Ich glaube, so ist auch hier übersetzt, oder? Ja. Lasst euch zurechtbringen. Wenn ihr jetzt verschiedene Übersetzungen nebeneinander legt, gibt es eine seltene Vielfalt, was da eigentlich stehen soll. Lasst euch zurechthelfen. Das ist das, was Anke aus der Neuen Genfer gelesen hat. Ich glaube, dass es das sehr gut trifft. Da steht auch, lasst euch vollenden. Ja, wenn noch etwas fehlt, dann muss das vollendet werden. Lasst euch wiederherstellen, fand ich auch eine interessante Übersetzung. Da ist eigentlich, wäre was gut gewesen und durch den Sündenfall ist da zerstört. Und jetzt wird es wiederhergestellt. Das ist das, was Paulus hier meint. Auch schöne Übersetzung. Lasst euch vollkommen machen oder lasst euch vollenden. Das klingt so groß. Im Hebräerbrief heißt es, am Ende auch, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, dass ihr seinen Willen tut. Ich glaube, das ist gemeint. Ja, wir werden von Gott wirklich nicht nur so ein bisschen verändert. Paulus gebraucht ganz bewusst den Ausdruck vollenden. Den hat er schon in Vers 9 gebraucht. 2. Korinther 13, Vers 9. Um dieses beten wir auch, um eure Vollendung oder, ja, das ist jetzt Elberfelder Deutsch, Vervollkommnung. Nicht so ein bisschen, sondern wir beten um viel. Das stellt Paulus hier auch an das Ende dieses Briefes. Es geht um zurechthelfen, zurechtbringen. Ich habe mal etwas geforscht, wo dieses Wort sonst noch steht und fand sehr treffend Markus 1, Vers 19. Da geht es gar nicht um dich und mich. Da geht es um Fischernetze, die repariert werden. Da sitzen Leute, Fischer, da und reparieren die Netze. Gleiches Wort. Musst du auch von Gott repariert werden? Also ich muss es. Ja, das ist dieses Wort. Denken wir nicht an Vollendung, das ist hier nicht so im Blick, sondern wirklich zurechthelfen, bessern. Oder im 1. Korinther, nein, den lassen wir. Zurechtbringen, meine Frau hat es so formuliert, man wird wirklich eingefügt in Gottes Willen und eingefügt in eine Gemeinde. Eingefügt in eine Gemeinde. Wer von euch war schon mal in Jerusalem an der Klagemauer? Da gehen gleich zwei Hände hoch. Ist jemand ganz begeistert von der Klagemauer? Ihr habt die Steine angeschaut, denke ich. Wie sind diese Steine gearbeitet? Die sind behauen, genau. Und dann ist ganz viel Mörtel dazwischen, oder? Nee, ich habe euch auf den Holzweg geführt, Entschuldigung. Da ist kein Mörtel dazwischen, sondern diese Riesensteine, also der größte ist fast 14 Meter lang und wiegt 570 Tonnen. Irre. Die sind so fein behauen, dass sie ohne Mörtel aufeinander passen. Das passt. Könnt ihr euch jetzt länger darüber erzählen, das ist ja nun auch mein Arbeitsgebiet, wie das funktioniert. Müssen wir mal anders mal machen, haben wir jetzt nicht die Zeit. Das ist faszinierend. Genau das macht Gott mit uns. Er möchte uns passend machen, nicht nur als Individuum, sondern wir sollen zueinander passen. Und da sind manchmal so viele Kanten und Ecken und sonst was, was stört. Was sie damals gemacht haben, sie haben das nicht im Steinbruch schon so behauen, dass es dann ganz genau passt, sondern den letzten Schliff gab es vor Ort. Dann siehst du, wie das zueinander passt. Und es passt. Faszinierend, wie solche Riesensteine noch dazu mit den damaligen technischen Möglichkeiten so passend gemacht wurden. Das ist für mich ein ganz tolles Bild. Also es stammt von meiner Frau nochmal. Ganz tolles Bild für das, was Jesus hier mit uns in der Gemeinde in Bad Godesberg macht. Ich weiß nicht, ob es dem Stein behagt hat oder nicht, dass er behauen wurde. Mir behagt es manchmal nicht, oder? Dir behagt es manchmal nicht, wenn das weggehauen wird, was stört. Wir werden wie Steine zu einem Haus aufgebaut und das wächst. Noch ein Punkt zu diesem Zurechthelfen. Korrigieren. Paulus korrigiert mit Liebe und in Liebe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt in 2. Korinther 2, Vers 4, denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Also die, die ihn so übel mitgespielt haben, denen schreibt er unter Tränen, damit sie erkennen, wie viel Liebe er zu ihnen hat. Paulus erinnert sie im 2. Korintherbrief auch an ihre neue Identität. Neue Identität, eine der großartigsten Stellen in diesem Brief. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also ich muss da immer wieder dran erinnert werden, dass ich zwar eine neue Schöpfung geworden bin, aber dass ich das jetzt ausleben muss und kann. Das ist das Zurechthelfen, von dem er hier spricht. Zurechtbringen, ich versuche es mal zu definieren. Lasst euch von Gott heiligen und reinigen und verändern, denn ihr seid ein Tempel Gottes. 2. Korinther 6, 17. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Das ist im 2. Korintherbrief sowohl der Einzelne. Was muss ich bei mir noch ändern, bis das Gehäuse passt für den Inhalt? Ich finde das eine ganz ernste Frage. Es ist aber keine Frage, die mich niederdrücken soll und wird, denn ich sehe da eine Riesenhoffnung. Wenn Gott dir und mir als seine Kinder zusagt, du bist ein Tempel des Heiligen Gottes, dann macht er das. Dann hilft er zurecht. Dann verändert er uns. Dann baut er uns auf. Das ist dann keine Überforderung. Hoffnung. Das Gleiche sagt ist aber auch dann im 2. Korintherbrief für die ganze Gemeinde. Gemeinde als Tempel Gottes. Habt ihr die Vision? Wir sind als Gemeinde ein Tempel Gottes. Und da wollen wir hin. Ich finde es toll. Drittens, lasst euch ermuntern. Lasst euch ermuntern. In diesem Wort sind eigentlich zwei Bedeutungen. Das eine ist trösten und das andere ist ermahnen. Und wenn ihr jetzt wieder in die deutschen Bibeln schaut, mal steht Richtung trösten, mal steht Richtung ermahnen. Und manchmal hast du eine Stelle, da können sich offenbar die Ausleger gar nicht einigen. Ich glaube, dass das zusammengehört, dass man das nicht so bei unserem Thema nicht auseinanderreißen sollte. Ich finde diese Übersetzung, die hier auch projiziert ist, gut. Lasst euch ermuntern. Lasst euch ermuntern. Denn Veränderung, die durch Ermahnung kommt, die macht Hoffnung. Die muntert auf. In diesem zweiten Korintherbrief geht sehr viel um Dienst. Das ist ein Wort, das mit am häufigsten vorkommt in diesem Brief. Dienst. Und Paulus schreibt wenig davon, wie schön und leicht der Dienst ist, oder? Das ist irgendwie nicht so sein Thema. Was ist sein Thema? Dienst ist ganz schön hart. Kann hart sein. Dienst für Jesus. Und dann ist was man dann braucht, ist diese Ermunterung. Diese Ermunterung. Besonders in den ersten Kapiteln fällt immer, auch gerade 3 und 4, fällt immer wieder dieses Stichwort Dienst in diesen Kapiteln. Und da hat es mittendrin eine Stelle, 2. Korinther 4, Vers 1. Da heißt es, darum, da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Ich glaube, das ist das, was der Paulus hier meint mit dem Ermuntern. Man kann manchmal wirklich müde werden. Es geht in der Gemeinde nicht voran, es geht im eigenen Leben nicht voran und wo es überall nicht so läuft. Und ich bin auch müde. Diese Ermunterung, das ist das, was Paulus ganz deutlich an das Ende dieses Briefes stellt. Das habe ich mit den ganzen Ermahnungen und mit dem Ringen um euch gemeint. Ihr sollt ermuntert werden, dass ihr wieder munter werdet wie Fische im Wasser. Lebt ganz munter als Christen. Viertens, seid eines Sinnes. Oder neue Genfer Übersetzung, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Müssten wir eigentlich einen Test machen. Wir haben ja da so schöne Bögen liegen, wo die Ältesten die Gemeinde fragen, wie das mit einem angestellten Mitarbeiter wäre, oder? Was brauchen wir? Brauchen wir überhaupt jemand und wenn ja, in welchen Gebieten? Ich habe keine Ahnung, was bisher an Rückmeldungen gekommen ist. Also mit Einzelnen habe ich geredet. Da haben wir schon mal eine große Vielfalt, was ich gehört habe. Kannst du das bestätigen? Ja, ja. Eine Vielfalt. Ihr werdet Meister sein, das zusammenzubringen. Nein, werdet ihr nicht. Ich glaube, an solchen Stellen zeigt es sich, ob wir eigentlich als Gemeinde uns tatsächlich auf eine gemeinsame Richtung, ein gemeinsames Ziel einigen können. Warum ist das wichtig? Wenn wir an solchen wirklich wichtigen Fragen für die Gemeinde keine Einmütigung erzielen, wie sollen wir denn in die gleiche Richtung ziehen? Natürlich dürfen wir viele Meinungen haben. Es wäre traurig, wenn das alles so uniform wäre, oder? Langweilig. Nein, natürlich haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir brauchen in solchen Fragen ein gemeinsames Ziel. Sonst zieht nämlich der eine, kennt ihr das Bild, am Strick, einer in die Richtung, einer in die Richtung. Habt ihr mal beim Tauziehen gesehen, wie das ist? Es ist toll natürlich, wenn die in die Richtung gezogen werden und dann alle übereinander purzeln. Das ist ganz lustig. Habt ihr ja schon mal einen Film gesehen, wenn das Tau reißt? sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, wenn wir nicht gemeinsames Ziel haben, das war jetzt nur ein Beispiel, ihr merkt, es gibt viele andere Fragen. Wenn wir nicht als Gemeinde ein gemeinsames Ziel haben, wo wir hinwollen, dann werden wir in verschiedene Richtungen zerren. Das mit dem Tau ist noch vereinfacht. Wenn man mehrere Richtungen hat, gibt es ja auch, ist dann ein Gezerre und ein Gegeneinander und wir steuern kein gemeinsames Ziel an. Ich glaube, es ist eine große Kunst für Gemeinde, dass wir auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Habt ihr schon mal in einem Team gearbeitet im Beruf? Und dann sind welche dabei, die enthalten einem Informationen vor, die du unbedingt brauchst. Und dann gibt es welche, die verleumden dich vor den anderen. Und werden persönlich, statt dass sie auf der Sachebene argumentieren. Und dann gibt es welche, die eindeutig an deinem Stuhl sägen, statt dass man gemeinsam ein Ziel erreichen will. Und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht. Wir sägen gegenseitig nicht an den Stühlen. Ich wüsste jedenfalls nicht. Lass mich ungern an der Stelle eines Besseren belehren, denn das ist furchtbar für Gemeinde Jesu, wenn jemand abgesägt werden soll. Nein, das glaube ich nicht, dass wir das haben. Aber wir müssen eine gemeinsame Richtung finden. Warum schreibt Paulus das ausgerechnet am Ende des 2. Korintherbriefes? Weil schon am Anfang des 1. Korintherbriefes stand, ihr habt Parteiungen untereinander, Grüppchen. Und zwar Grüppchen mit unterschiedlichen Zielen. Und der letzte Punkt hier in Vers 11. Fünfte Hilfe, aufhelfen, haltet Frieden. Oder lebt in Frieden miteinander. Ein Kapitel vorne dran, Kapitel 12, Vers 20, hat Paulus geschrieben, was den Frieden stören kann. Das sind nur Beispiele. Wir reden jetzt aber von Gemeinde, wir sind nicht mehr in der Geschäftswelt. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen. Wenn man bei Paulus in andere Briefe guckt, wer ist da, jetzt hätte ich fast gesagt, recht kreativ? Nee, nicht der Paulus ist kreativ mit dem, was er hier darstellt, sondern das ist das, was er in den Gemeinden beobachtet. Solche Eifersucht, Zorn und ähnliches, das sind wie Blockaden. Blockaden. Jetzt brauchst du eigentlich einen Blockadebrecher. Kennt ihr das Bild? Da war ein Hafen blockiert vom Feind und jetzt brauchst du einen Blockadebrecher, der da durchbricht. Denn sonst bist du im Hafen mit deinen Schiffen gefangen und kannst nichts tun. Wir brauchen Blockadebrecher. Blockaden werden überwunden durch Liebe zu Gott und zum Nächsten. Demut, Umkehrbereitschaft, Versöhnung. Ganz konkret aufräumen. Aus meiner Gottesbeziehung heraus mit dem anderen wieder Frieden kommen. Ich darf doch noch einige Stichworte. Es geht hier dabei, das Wohl des anderen suchen. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen alle hierher gekommen, weil ihr die anderen beschenken wollt. Versöhnt leben. Nils Langenberg hat am vergangenen Sonntag sehr eindrücklich über selbstlose Liebe geredet. Müssen wir ihn nochmal hören an der Stelle. Es geht nicht darum, das ist wirklich eine Blockade, es darf nicht darum gehen, dass hier bei uns jemand resigniert und sich von den anderen distanziert, sich zurückzieht und hier allein bleibt. Leider haben wir das auch immer mal wieder gehabt und ich weiß nicht, ob es im Moment den einen oder anderen betrifft. Aufgeben, dass ich sowieso nicht in Gemeinschaft mit den anderen in dieser Gemeinde leben kann. Es darf nicht sein, dass sich manche von uns, und ich fürchte, das rede ich wirklich nicht von Theorie, geistlich über andere stellen. Ich bin eigentlich frömmer als ihr. Und den anderen für seinen Frömmigkeitsstil auch noch niedermachen. Das geht nicht. Wenn wir das nicht haben und ich mich getäuscht habe, bin ich sehr froh. Es kann nicht sein, dass ich von anderen Vollkommenheit erwarte im Umgang miteinander und selbst richtend bin. Es geht nicht. Es geht überhaupt nicht, dass ich von anderen Vollkommenheit erwarte. Aber dann auch noch richtend sein. Es geht nicht, dass ich durch Seelsorge oder Lehre über andere herrsche. Geht überhaupt nicht. Über was sollen wir herrschen? Nicht über andere, sondern, ich habe es glaube ich hier gehört von Christoph, über unsere eigene Sünde. Das ist eine der ganz früh, der allerersten Aufforderungen, Gebote Gottes, die wir in der Bibel haben, im 4. Kapitel der Bibel. Über die eigene Sünde herrschen, ja. Aber doch bitte nicht über die anderen. Für mich ist eine ganz entscheidende Frage, ob das, was ich lebe, ob das, was ich bin, auch in der Gemeinschaft mit euch, ob das eigentlich zu Jesus passt. Und ich merke immer wieder bei mir selbst, ja, da ist durchaus Luft nach oben. Und da passieren Fehler. Aber dabei muss man doch nicht stehen bleiben. Die Jünger mussten aufgefordert werden, Markus 9, Vers 50, haltet Frieden untereinander. Schon bei den engsten Freunden Jesu war das ein Problem. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19, lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden dient. Ist offenbar immer wieder ein Problem. Und das ist der Hintergrund, warum Jesus in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 9, sagt, selig sind die Friedensstifter oder die Friedensmacher, wörtlich. Ja, das ist so wichtig, dass wir auch hier Friedensstifter haben, die versöhnen können. 5 Ermahnungen, 5 Zurechtweisungen, 5-mal zurechthelfen. Und wenn er hier nochmal schaut, was ist das Ergebnis? Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also, wenn wir hier den Gott der Liebe und des Friedens bei uns haben wollen, dann müssen wir nur das tun. Klingt ganz einfach. Bleibt ein lebenslanges Ringen. Wie machen wir das? Vers 12 möchte ich noch kurz darauf eingehen. Das ist ein Vers, ich glaube, über den habe ich noch nie gepredigt. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Grüßt einander mit heiligen. Aber ich möchte das ganz bewusst ans Ende stellen. Das wird hier zur Begrüßung von Geschwistern im Glauben. Man begrüßt sich herzlich in der Öffentlichkeit. Heiliger Kuss. Für eine Begrüßung heute unter Christen ist oft ganz unterschiedlich, je nachdem, bei wem du bist. Der eine drückt dir die Hand, dass du schon denkst, okay, könnte ein bisschen weniger kräftig sein. Aber es kommt auf alle Fälle von Herzen. Ja, merkt man dann. Der nächste fällt dir um den Hals. Das ist je nachdem, wo du bist, ganz unterschiedlich. Ich finde es schön, auch die Vielfalt, die wir da haben. Der heilige Kuss stammt eigentlich aus der Familie, Bereich der Familie. So haben sich Familienmitglieder untereinander in der Öffentlichkeit begrüßt. Und je nachdem, wie die sich begrüßt haben, hast du gemerkt, der gehört zu dieser Familie. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier sagt. In diese, ja, fast gespaltene Gemeinde, zerstrittene Gemeinde. Zum Teil ist die Gemeinde umgekehrt in Korinth, zum Teil nicht. Zum Teil sind die Missstände beseitigt, zum Teil nicht. Und den sagt er jetzt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Diejenigen, die du in dieser Gemeinde in Korinth begrüßt, sind Familienmitglieder Gottes. Die sitzen bei Gott am ganz langen Mittagessentisch. Genau wie du. In den ersten 8 Kapiteln, 2. Korintherbrief, redet er die Korinther immer wieder mit Brüder, Geschwister an. Und am Ende von Kapitel 8 denkt man, ja, jetzt ist es aber gut, Versöhnung. Und dann wird er nochmal sehr, sehr ernst. In den Kapiteln 9 bis 13 kein einziges Mal der Ausdruck Brüder, bis jetzt ganz am Ende. Ich glaube, dass das bewusst ist, dass das hier ans Ende gestellt ist. Der Paulus spricht ihnen nicht den Glauben ab und Paulus hat Hoffnung für sie. Auch für die, die bisher nicht umgekehrt sind. Er hat Hoffnung für die ganze Gemeinde, dass sie seine guten Ermahnungen, wir haben jetzt 5 davon etwas miteinander besprochen, dass sie diese guten Ermahnungen umsetzen und sich zurechthelfen lassen. Er hat Hoffnung. Jetzt wieder die Anrede, Brüder. Ich möchte eine Frage ans Ende stellen. Kannst du jeden Einzelnen hier von deinen Familienmitgliedern herzlich begrüßen? Oder gibt es gar welche, die du hier gar nicht grüßt? Und wenn du sie begrüßt, dann geht dir eher Unwohlsein oder gar nichts Gutes durch den Kopf. Kommen wir zum Schluss. Ich habe die Frage bewusst gestellt, im Blick darauf, dass wir miteinander Abendmahl feiern. Es gibt Worte im 2. Korintherbrief, die sehr häufig vorkommen. Dienst habe ich schon erwähnt. Man könnte jetzt noch über Gnade reden. Der Begriff kommt auch häufig vor. Ganz wichtiger Begriff. Und 12-mal, und das ist fast rekordverdächtig, kommt der Ausdruck Herrlichkeit vor. Das ist ein zentraler Begriff am 2. Korintherbrief. Die Motivation von Paulus, diesen Brief zu schreiben an die Gemeinde Korinth, ist die Herrlichkeit Christi. Wie herrlich ist Gott? Wir haben ein wenig davon gesungen. Und was ist die Gemeinde? Die ist ein Brief Christi. 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Zu diesem Brief gehört Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit soll in dieser Gemeinde wiederhergestellt werden. Amen.